Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Das sind unsere Themen. Der US-Präsident will aus dem Umfragetief. Gelingt das auch? Wir sprechen über Obamas Grundsatzrede in Ohio. Der Franken ist auf einem Höheflug, jetzt auch gegenüber dem Dollar. Das macht dem Schweizer Export zusätzlich das Leben schwer. Und ein härteres Strafrecht in der Schweiz, das schlägt das Bundesamt für Justiz vor, aber bringt es auch etwas? Wir fragen den Präsidenten der St. Galler Anklagekammer. Einen guten Morgen. Im Studio sind Philipp Schapfi und mit den Nachrichten Markus Amrain.
In den USA sollen Reiche wieder mehr Steuern zahlen. Dies will Präsident Obama. In einer Rede im US-Bundesstaat Ohio erklärte Obama, der Staat könne es sich nicht leisten, in den nächsten 10 Jahren auf 700 Milliarden Dollar zu verzichten. So viel machten aber die Steuersenkungen für Reiche aus, die unter seinem Vorgänger Bush eingeführt worden seien. Die Schweizer Exportwirtschaft sieht in dem starken Franken ein großes Problem. Denn der Franken gewinnt immer mehr an Wert, und zwar gegenüber dem Euro und gegenüber dem Dollar. Das hängt damit zusammen, dass viele Anleger befürchten, dass sich die Konjunktur in der EU und in den USA schwächer entwickeln könnte als bisher angenommen. Sie flüchten deshalb in den Franken. Die Wirtschaftsprognosen für die Schweiz sehen nämlich besser aus. Die starken Regenfälle in Guatemala und im Süden Mexikos verursachen große Schäden. Allein in Guatemala kamen bisher über 150 Personen ums Leben. Hunderttausende mussten ihre Häuser verlassen. Es sind die stärksten Regenfälle, die man in der Region je gemessen hat. Die ETH Zürich ist gemäß einem weltweiten Vergleich die beste Hochschule außerhalb der USA und Großbritanniens. Sie verbesserte sich in der Rangliste der britischen Gesellschaft Q's gegenüber dem Vorjahr vom 20. auf den 18. Platz. Auch die ETH Lausanne und die Universitäten von Genf, Lausanne und Bern haben ihre Stellung verbessert. Die Unis von Zürich und Basel dagegen haben Plätze verloren. An der Spitze der Rangliste steht die englische Universität von Cambridge vor der amerikanischen Harvard-Universität. Die Schweiz hat sich dafür eingesetzt, dass die UNO-Strategie zur weltweiten Terrorbekämpfung besser umgesetzt wird, und die UNO-Generalversammlung hat eine entsprechende Resolution angenommen. Der Schweizer Botschafter Jürg Lindenmann von der Schweizer Direktion für Völkerrecht sprach vor der Generalversammlung in New York. Er stellte zusammen mit anderen Ländern die neue Initiative vor. Diese will unter anderem, dass die Bemühungen der einzelnen Länder gegen den Terrorismus besser aufeinander abgestimmt werden. Roger Federer steht im Halbfinal des US Open. Er gewinnt in 3 Sätzen gegen den Schweden Robin Söderlin. Im Halbfinal trifft Federer auf den Serben Novak Djokovic. Djokovic besiegte den Franzosen Gael Monfils. Die Börsendaten von Thomson Reuters in New York schloss der Dow Jones Index bei 10.387 Punkten plus 0,5%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.089 Punkten plus 0,7%. Der Dollar wird zu 1.0120 gehandelt, der Euro zu 1.2868 bzw. zu 1.2718. Das Wetter: heute im Norden Wechsel aus Sonne und Wolken bei 19 Grad und gebietsweise ab und zu Regen. Im Süden überwiegend sonnig bei 22 Grad und nur lokal nass.
Wir beginnen mit einem Blick in die USA. Präsident Obama wehrt sich. Seiner demokratischen Partei droht bei den Kongresswahlen in rund 2 Monaten eine empfindliche Niederlage. Obamas wirtschaftspolitische Grundsatzrede vom Abend erinnerte denn auch an seine Auftritte im Wahlkampf.
It's still fear versus hope. The past versus the future. It's still a choice between sliding backward and moving forward.
Es geht noch immer um die Frage Angst oder Hoffnung, Vergangenheit oder Zukunft und um die Frage, ob Amerika zurückbleibt oder den Schritt nach vorne tut. Mit milliardenschweren Steuererleichterungen für die Mittelklasse, mit Investitionen in die Infrastruktur und mit einem Ende der Steuergeschenke für die Reichen will Obama seine Wähler überzeugen. Ich habe unseren USA-Korrespondenten Peter Vögeli gefragt, ob das nun der erhoffte Befreiungsschlag war.
Es war zumindest der Versuch, Wie viel von diesem Vorhaben aber durchsetzbar ist, ist die zweite Frage. Und dazu kommt, es handelt sich auch mehr um längerfristige Maßnahmen, die bis zu den Wahlen höchstens psychologisch wirken können. Was den bedrängten Demokraten aber sicher gefällt, ist der kämpferische Ton des Präsidenten.
Obama hat in den letzten zwei Jahren ja eigentlich zahlreiche Wahlversprechen wirklich umgesetzt. Da war die Gesundheitsreform, die Finanzmarktreform und der Rückzug aus dem Irak. Warum hat die Stimmung seit seiner Wahl derart gekehrt?
Es ist die hohe Arbeitslosigkeit und es ist vor allem die lange Dauer dieser hohen Arbeitslosigkeit. Das sind die Hauptgründe. Läge die Arbeitslosenquote bei 5 und nicht bei 15%, wäre alles anders. Obama hat im Wahlkampf zudem unglaubliche, fast schon messianische Erwartungen geweckt. Doch auch ein Obama kriegt, salopp gesagt, nasse Füße, wenn er übers Wasser geht. Obama ist im harten Alltag angekommen.
Ist es nicht auch etwas üblich, dass dem amtierenden Präsidenten bei den ersten Kongresswahlen sozusagen die Flügel gestutzt werden?
Das kann, aber das muss nicht sein. Und wie das Beispiel Bill Clintons zeigt, kann auch ein Präsident erfolgreich sein, der keine Mehrheit im Kongress hat. Eine Gesundheitsreform ließe sich dann natürlich nicht mehr durchsetzen, aber die gibt es schon. Und der konservative Denker David Frum, einst Präsident Bushs Redenschreiber und Erfinder des Begriffes «Achse des Bösen» in Bezug auf den Irak, sagte, dass die Gesundheitsreform Obamas mehr wert sei als ein republikanischer Sieg im November, was die Republikaner natürlich sehr geärgert hat.
Wenn es denn nur um die Wirtschaft und um die Arbeitsplätze geht, sind denn hier die Rezepte der Republikaner wirklich überzeugender?
Nein, die Republikaner vertreten ihre bisherigen Postulate von weniger Staat und Steuersenkungen und sie versuchen im Übrigen vor den Wahlen möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten.
Obama wollte die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft überwinden, so hat er es versprochen. Offensichtlich ist ihm das nicht gelungen.
Das ist richtig. Obama hat zwar den höchsten Sieg der Demokraten in den letzten 40 Jahren eingefahren, aber er hat von Anfang an mehr polarisiert, als eigentlich sichtbar war. In den Staaten, die für McCain gewählt haben 2008, war die Ablehnung Obamas überproportional hoch und das Feindbild von Obama als Sozialist, als Moslem, als Nicht-Amerikaner, das wurde bereits im Wahlkampf von Sarah Palin und John McCain angelegt. Die Gesundheitsreform schließlich, die hat unglaublich polarisiert. Und die enormen Staatsinterventionen haben einen eigentlichen Kulturkampf über die Rolle des Staates in Amerika ausgelöst. Und es ist ja auch so, Obama hat die USA ein bisschen in Richtung Europa geführt. Denken wir gerade an die Gesundheitsreform.
USA-Korrespondent Peter Vögeli. Der Schweizer Franken war schon in den letzten Monaten stark, aber jetzt hat er zu einem richtigen Höhenflug angesetzt. Gegenüber dem Euro wertet er sich ständig auf und auch gegenüber dem Dollar legt er immer mehr zu. Noch Mitte Jahr kostete ein Dollar 1.15 Franken. Jetzt geht es schon in Richtung Parität, also das Verhältnis 1:1 und möglicherweise fällt der Dollar unter den Franken. Für Schweizer Exporteure wird die Lage zusehends ungemütlich und Besserung ist nicht in Sicht. Barbara Wittmer.
Konjunkturängste belasten die internationalen Finanzmärkte. Vor allem in den USA verliert die Erholung bereits wieder an Schwung. Gleichzeitig realisieren immer mehr Investoren, dass nicht nur Euroland unter großen Schuldenlasten leidet, sondern dass auch die Vereinigten Staaten über beide Ohren verschuldet sind. Entsprechend flüchten Anleger aus dem Dollar, sagt Jan-Wilhelm Ackert, Chefökonom der Bank Julius Baer.
Der Dollar kommt deshalb unter Druck, weil die US-Perspektiven im Markt mit großem Misstrauen angesehen werden. Man redet ja über einen sogenannten Double Dip oder über Deflation.
Viele Investoren wechseln deshalb in den Schweizer Franken, denn er gilt als Hort der Stabilität, dank intakten Konjunkturaussichten und gesunden Staatsfinanzen. Die Folge, der Franken wird immer stärker, neu nicht mehr nur gegenüber dem Euro, sondern auch gegenüber dem Dollar. Das verschlechtert die Exportchancen vieler Schweizer Firmen zusätzlich, denn dadurch verteuerten sich ihre Produkte im Euro- und im Dollarraum, also gleichzeitig in den beiden wichtigsten Absatzmärkten. Und erneute Hilfe seitens der Nationalbank sei wohl vorläufig nicht zu erwarten, meint Jan-Wilhelm Ackert. Denn die millionenteuren Eurokäufe im ersten Halbjahr, mit denen die Nationalbank den Franken schwächen wollte, nützten wenig.
Und ich glaube, in einem Umfeld, wo Risikoscheu herrscht im Markt, wo der Franken traditionell immer stärker wird, da wird es eher nicht ratsam, für die Nationalbank zu intervenieren.
Der Chefökonom der Bank Julius Bär erwartet deshalb, dass der Frankenhöhenflug vorläufig weitergeht.
Barbara Wittmer. Gerichte in der Schweiz sollen höhere Strafen aussprechen können, das hat der Bundesrat gestern entschieden. Vor allem bei Gewaltdelikten sollen die möglichen Sanktionen verschärft werden. Und gleichzeitig stellt der Bundesrat fest, dass es die Gerichte selbst in der Hand haben, Straftäter strenger zu bestrafen. Was bringt es, die Schraube hier anzuziehen? Führt das tatsächlich zu weniger Kriminalität? Am Telefon ist nun Niklaus Oberholzer. Er ist Kantonsrichter und Präsident der Anklagekammer in St. Gallen. Herr Oberholzer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Schärfere Strafen, braucht es das aus Ihrer Sicht wirklich?
Ich begrüße grundsätzlich die Stoßrichtung dieser Revisionsvorlage. Es hat sich gezeigt, dass bei einzelnen Delikten die maximale Strafhöhe zu gering war.
Gäbe es dann automatisch weniger Verbrechen, wenn es höhere Strafen geht?
Das ist eine andere Frage. Ich bezweifle den großen Nutzen der Abschreckungswirkung. Wenn Sie sich vorstellen, ein Rafer, der allenfalls bereit ist, nicht nur fremde Leben, sondern auch sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, der lässt sich wohl kaum von einer höheren Strafandrohung abschrecken, sondern er hofft einfach darauf, dass nichts geschieht.
Jetzt könnte man doch aber auch argumentieren, diese Verschärfung ist einfach nur eine Beruhigungspille für die Volksseele.
Das glaube ich nicht ganz. Mit dem Strafrecht, auch mit der Höhe der Strafandrohung, bringt die Gesellschaft zum Ausdruck, welche Verhaltensweisen sie nicht brauchen kann, nicht will. Und insofern ist es natürlich auch ein Signal, das damit gegeben wird, indem die Delikte gewertet werden, indem man sich hinterfragt, wie stehen sie zueinander in Verbindung, welcher Strafrahmen scheint für welche Straftat angemessen zu sein. Und ich glaube, das ist sehr gut gelungen mit dieser Vorlage.
Nun gibt es eine Auswertung des Bundesamtes für Justiz, die kommt zum Schluss, dass die Richter nur selten hohe Strafen oder die Höchststrafe aussprechen. Das heißt also, die Richter nutzen den Spielraum des Gesetzes schon jetzt gar nicht aus und sie könnten eigentlich strenger sein. Warum machen sie es nicht?
Das mag einerseits zutreffen, wenn ich an die Fälle denke, die in den Medien spektakulär abgehandelt werden, dann glaube ich, dass hier der Strafrahmen ausgeschöpft wird. Aber Sie müssen sich auch vorstellen, der Alltag unserer Tätigkeit ist nicht geprägt von diesen spektakulären Fällen, sondern wenn ich den Bereich fahrlässige Tötung nehme, dann ist es eine große Zahl von Verkehrsunfällen, die aus Unaufmerksamkeit passiert sind, von Arbeitsunfällen, bei denen irgendjemand versagt hat, und es sind nicht die großen Raferfälle, die unseren Alltag prägen.
Wenn dieser bundesrätliche Vorschlag der Strafverschärfung durchkommt, werden die Richter dann auch tatsächlich schärfere Strafen fällen?
Was den Bereich der spektakulären Fälle betrifft, bin ich überzeugt, dass es zu schärferen Strafen kommen wird, weil der obere Strafrahmen angehoben wird. Bei den sogenannten Alltagsdelikten, da bleibt abzuwarten, was geschehen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass auch dort eine Tendenz zu höheren Strafen erfolgen könnte.
Niklaus Oberholzer, Kantonsrichter und Präsident der Anklagekammer in St. Gallen. Guatemala und der Süden Mexikos leiden unter den stärksten Regenfällen, die in dieser Gegend je gemessen wurden. Besonders betroffen ist Guatemala, wo bisher über 150 Personen ums Leben gekommen sind. Die Häuser von Hunderttausenden Menschen wurden durch die Wassermassen beschädigt oder zerstört. Auslandredaktor Franco Battel.
Weggerissene Brücken, überschwemmte Felder, Häuser, die unter Wasser stehen. Im Süden Mexikos sei noch nie so viel Regen gefallen, seit man hier Messungen mache, sagte Präsident Calderón in einer Fernsehansprache. Und er machte den Klimawandel für die Unwetter verantwortlich. Sein guatemaltekischer Kollege Colom sagte Ähnliches, der Klimawandel treffe sein Land mit großer Aggression. Der südliche Teil Mexikos und das Nachbarland Guatemala leiden seit etwa 10 Jahren unter Trockenheit und Überschwemmungen. Verstärkt wird dies durch den Raubbau an den Wäldern. Immer mehr landlose Bauern haben Wald gerodet, um dort Felder anzulegen und um Holz zu gewinnen. Diese Wälder hätten einen Teil des Regens zurückhalten und speichern können. Da die Regenzeit noch bis im nächsten Monat dauert, ist mit weiteren heftigen Regenfällen zu rechnen.
Franco Battel, und soweit heute Morgen die Frühinformationen auf DS1 und DS4 News. Verantwortlich für die Inhalte Andreas Lütti, am Mikrofon Philippe Chapuis.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.